Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich finde, dass es doch immerhin ein ganz bemerkenswerter Vorgang ist, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, der mit einer Mehrheit wie, glaube ich, niemand vor ihm in der Bundesversammlung wenige Wochen vorher für eine zweite Amtszeit nominiert worden ist, ausgeladen worden ist.
Das steht dem immer noch entgegen.
Das steht der Sache im Weg.
Und die Sache, von der Olaf Scholz da im ZDF gesprochen hat gestern, das ist eine Reise in die Ukraine, die es nach wie vor nicht geben wird. Wer den Bundespräsidenten nicht willkommen heißt, kann nicht erwarten, dass der Kanzler kommt. So kann man es auch übersetzen. Und auf eine Antwort vom ukrainischen Botschafter Melnyk musste man auch nicht lange warten. Er findet, Scholz verhalte sich wie eine beleidigte Leberwurst. Ja, und während zwei sich zanken, ist ein Dritter unterwegs in Richtung Ukraine.
Wir haben eine interessante Reise vor uns und bis jetzt kann ich nur sagen, alles sicher, alles gut und die ukrainischen Behörden äußerst kooperativ, sehr angenehme Menschen. Es ist schön, in diesem Land zu sein.
Friedrich Merz, der darf kommen, soll kommen, ist bereits angekommen, inklusive Reisebericht via Twitter. Das dient natürlich auch dem Wahlkampf in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, auch wenn die CDU das nicht so offen sagt oder sagen würde. Wenn wir jetzt nochmal aufs Politische gucken, es ist ja schon etwas länger nicht so richtig einfach zwischen Deutschland und der Ukraine. Zwei Länder, die sich eigentlich eng verbunden fühlen, das aber auf diplomatischer Ebene nicht wirklich zeigen oder umsetzen können. Was zu dieser angespannten Lage führt und ob damit nicht auch Chancen vertan werden, das ist eins unserer Themen. Und wir fragen uns selbst, wie geht man um mit Nachrichten, die einen Inhalt haben, der eigentlich nicht wiederholt werden sollte, weil er problematisch ist, zum Beispiel antisemitisch. Am Wochenende hat sich der russische Außenminister Lavrov im italienischen Fernsehen dementsprechend geäußert. Das gucken wir uns nochmal genauer an. Heute ist Dienstag, der 3. Mai. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Über Leberwurst sprechen wir hier im Podcast eher selten bis gar nicht. Heute dann schon. Es geht um das mittlerweile ganz schön angeknackste diplomatische Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine. Ich setze mal Mitte April ein. Da wollte Bundespräsident Steinmeier gerne in die Ukraine reisen, war aber nicht willkommen. Und gestern Abend hat Kanzler Scholz dann eben auch nochmal bestätigt, dass das der Grund dafür ist, warum er bisher nicht in der Ukraine war. Die Reaktion des ukrainischen Botschafters Melnyk darauf war, ich zitiere jetzt mal, eine beleidigte Leberwurst zu spielen klingt nicht sehr staatsmännisch. Das hat Melnyk der deutschen Presseagentur gesagt und das Zitat geht weiter. Es geht um den brutalsten Vernichtungskrieg seit dem Nazi-Überfall auf die Ukraine. Es ist kein Kindergarten. Zitat Ende. Melnyk ist ja bekannt für seine markigen Ansprachen, für seinen sehr direkten verbalen Angang und er bekommt dafür ja jetzt nicht nur verständnisvolle Reaktionen. Im Gegenteil, gerade auf politischer Ebene hat man den Eindruck, dass es da einen großen Widerspruch gibt. Deutschland macht mehr Zugeständnisse bei den Waffenlieferungen, Stichwort Panzer, schwere Waffen. Aber auf der diplomatischen Ebene, da scheinen eben diese Vergletscherungen größer zu werden. Stefan Dietjen aus unserem Hauptstadtstudio kann uns das Ganze nochmal einordnen. Stefan, Diplomatie soll ja auch dazu dienen, im Gespräch, im Dialog zu bleiben. Es geht darum, Dinge abzuwägen, auch sprachlich. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie dieses Hin und Her von verbaler Aktion und Reaktion funktioniert, wo steht das diplomatische Verhältnis zwischen der Ukraine und Deutschland denn gerade?
Ja, gute Frage. Irgendwo im Keller oder ich weiß gar nicht, wie man das diplomatisch beschreiben soll. Es ist jedenfalls offenkundig beschädigt. Also da sind zwei Regierungen, die einerseits in einer intensiven Beziehung stehen, nämlich durch historische, nie dagewesene Unterstützung Deutschlands für die Ukraine, durch Waffenlieferungen. Und andererseits erleben wir, dass da öffentlich demonstriert wird, wie Gesprächsfäden abgerissen sind durch die denkwürdige, provozierende Ausladung des Bundespräsidenten bei seinem geplanten Besuch in Kiew und jetzt die Reaktion des Bundeskanzlers, der sagt, solange der Bundespräsident nicht eingeladen wird, fahre ich da auch nicht hin.
Also du hast ja gerade schon gesagt, ne, diese beiden Länder, die verbindet aktuell eben auch sehr viel und wir wissen ja, ne, die Solidarität, die immer wieder bekundet wird, auch politisch für die Ukraine. Deutschland unterstützt militärisch. Es ist beschlossen worden, dass jetzt auch Panzer geliefert werden. Aber am Ende scheint es ja dann für die ukrainische Vertretung in Deutschland, also jetzt mal in Person von Melnyk, nicht genug zu sein. Welche Dynamik bekommt das denn jetzt eigentlich? Auch wenn wir noch mal gucken, dass Friedrich Merz ja heute auch noch unterwegs ist in der Ukraine, beziehungsweise auf dem Weg dahin, versagt sich Scholz da nicht auch selbst eine Chance?
Das ist ganz klar, dass da Chancen vergeben werden natürlich zurzeit. Denn vor dem Hintergrund dessen, was da gerade an Beziehung abläuft, worüber wir gesprochen haben, muss sich natürlich jeder wünschen, dass diese Regierungen intensiv miteinander im Gespräch sind, dass da eine intensive Abstimmung stattfindet. Und das ist im Augenblick objektiv gesehen nicht der Fall. Und das hat natürlich jetzt verschiedene Ebenen. Da ist einerseits diese sehr öffentliche Auseinandersetzung, die der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnyk, ja auch sehr sichtbar nutzt, um da öffentlichen Druck in Deutschland aufzubauen. Und da ist auf der anderen Seite diese höchstpersönliche Verstimmung, diese Verärgerung über diesen Botschafter, dem man vorwirft, nicht diplomatisch zu reagieren. Und das habe ich auch in vielen Gesprächen erlebt, wie man sich da angegriffen fühlt von dem. Das kann man jetzt unterschiedlich bewerten, aber nach meinem Eindruck, ich habe das immer als ausgesprochen unsouverän empfunden von der Bundesregierung. Angefangen vom Bundespräsidenten, über die Außenministerin, die Melnyk offenkundig bisher nicht empfangen hat, aber dann auch in die Ebene von Spitzenberatern der Regierung hinein, die da wirklich total persönlich angefasst reagieren. Und jetzt kommentierend von mir würde ich immer dazu sagen, also das sind Leute, die sind in gesicherten höchsten Staatsämtern. Die müssen da über ihre Schatten springen. Die müssen das Gespräch mit diesem Botschafter suchen. Die dürfen das nicht so weit kommen lassen. Und da sehe ich auch die deutschen Staatsvertreter in der Verantwortung, dass es da zu solchen Gesprächsabrissen in der jetzigen Situation kommt.
Wenn du jetzt noch mal Melnyk gerade beschreibst, könnte man denn jetzt auch einfach sagen, na gut, der weiß halt um seinen Posten, der weiß, was er bewirken kann. Ist das vielleicht auch einfach als Botschafter schlicht und ergreifend sein Job oder schießt er da wirklich übers Ziel hinaus? Ich habe den Eindruck, nach allem, was ich in den letzten Wochen auch darüber gelesen habe, so ganz einig oder auf einen Punkt einigen, ob das nun in Anführungsstrichen gut oder schlecht ist, kann man sicher nicht.
Also ja, ich beantworte das mal auf zwei Ebenen oder in zwei Teilen, nämlich einmal als politischer Beobachter, als Berichterstatter. Der Melnyk ist ein sehr reflektierter Mensch, ein Mensch, der auch der deutschen Sprache sehr mächtig ist, der ein sehr gutes, ich würde sagen auch grammatisch sehr, sehr schönes Deutsch sprechen kann. Der weiß also sehr genau, wie er sich ausdrückt. Und ich glaube, dass der sich sehr genau überlegt, welche Rolle er in dieser öffentlichen Diskussion im Augenblick einnimmt. Und das ist die Rolle eines Unruhestifters. Der lässt Deutschland nicht zur Ruhe kommen. Das ist, glaube ich, die Funktion, die er für sich selber sieht. Und ich glaube und weiß aus Begegnungen mit ihm, die größte Sorge, die er hat, ist, dass dieser Krieg in Deutschland schlicht vergessen werden könnte, dass Deutschland es sich bequem macht, dass Deutschland es sich einfach macht. Ich habe ihn zuletzt erlebt am vergangenen Freitag beim Bundespresseball, der ja auch durch die Teilnahme von Melnyk, durch die vorangegangene Absage des Bundespräsidenten und des gesamten Bundeskabinetts zu einem Politikum geworden ist. Und Melnyk hat da eine sehr, wie ich fand, bewegende und intensive Rede gehalten. Er hat den deutschen Medien dafür gedankt, dass sie Aufmerksamkeit schaffen. Er hat allen deutschen Journalistinnen und Journalisten gedankt, die aus der Ukraine zurzeit unter hohem persönlichem Risiko berichten, um diesen Krieg nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, um, wie er sagte, nahe dran zu sein. Er hat das eingeleitet mit einem Zitat des Kriegsfotografen Robert Capra, der mal gesagt hat, wenn ein Bild nicht gut ist, dann muss ich mich immer fragen, war ich nicht nah genug dran? Und das ist sozusagen der Appell gewesen. Ihr müsst da nah dran sein. Ihr müsst hinschauen. Dann konnte man aber auch da natürlich auch erleben, und ich nehme das jetzt einfach mal als eine Szenenbeschreibung, dass ich bei dem Dinner zur Eröffnung dieses Bundespresseballs die Gäste dort erhoben haben, ihm stehend applaudiert haben. Aber einige sind sitzen geblieben. Auch einige ehemalige Diplomaten zum Beispiel habe ich gesehen, die danach gesagt haben, der Mann verhält sich nicht diplomatisch. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, also wie sich ein Diplomat zu verhalten hat, auch in besonderen, außergewöhnlichen Situationen, das ist ja in keinem Gesetz geregelt. Das
ist Kultur. Da gibt es kein Regelwerk für, ja, genau.
Da gibt es sozusagen diplomatische Gepflogenheiten. Und da haben wir natürlich auch, einfach wenn wir in die Vergangenheit schauen, ganz unterschiedliche Typen gesehen. Da gab es mal einen Schweizer Botschafter, Bohrer, der sich mit seiner Frau als Glamour-Figur inszeniert hat. Haben auch viele gesagt, das tut doch ein Diplomat nicht. Da gab es einen amerikanischen Botschafter, den vorletzten unter der Trump-Zeit, Richard Grenell, der gleich hier angetreten ist und gesagt hat, ich bin kein Diplomat, ich bin ein Lobbyist meines Landes. Und sozusagen mit diesen Gepflogenheiten gebrochen hat. Und insofern, Melnik bricht mit bestimmten kulturellen Erwartungen, die man an einen Diplomaten stellt, den man zurückhaltend haben will, den man diplomatisch haben will. Mhm. Aber er hat, und ich würde jetzt kommentieren sagen, gute Gründe dafür, sich so zu verhalten. Der setzt sich natürlich auch in die Rolle seiner Landsleute, die unter dem russischen Bombenhagel, unter dem russischen Raketenbeschuss leben. Und sich fragen, was tut unser Botschafter in diesem Land Deutschland, von dem wir nun wirklich alle Unterstützung zurzeit verlangen.
Ich komme nochmal zurück auf Olaf Scholz und das, was er gestern im ZDF gesagt hat, nämlich was eben der Grund dafür ist, dass er nicht in die Ukraine reist. Also diese Zurückweisung von Steinmeier vor ein paar Wochen. Wertet er da eigentlich jetzt im Nachklapp nochmal was auf? Beziehungsweise, ja, okay. Sag mal.
Natürlich wertet er das auf. Der wertet jetzt, der holt jetzt sozusagen nochmal diesen Konflikt um Steinmeier raus. Das ist staatspolitisch gesehen vollkommen nachvollziehbar. Natürlich kann man sagen, ein Land, das den deutschen Bundespräsidenten nicht empfängt, da muss erstmal was bereinigt sein, bevor dann der Bundeskanzler hinkommt. Das ist sozusagen Normalität von diplomatischen Beziehungen, aber wir sind hier nicht in der Normalität. Und ich würde hier nochmal den Begriff der Souveränität einführen. Wer ist hier eigentlich, von wem können wir hier welche Souveränität verlangen? Und da würde ich tatsächlich von der deutschen Seite, von der Bundesregierung, vom Bundespräsidenten verlangen, dass die souverän mit diesem Land und seinen Repräsentanten umgehen, die nun wirklich sprichwörtlich unter Beschuss sind, die um ihr Leben, um die Existenz ihres Landes kämpfen. Und ich glaube, Repräsentanten, Regierungsvertreter des deutschen Staates können es sich leisten, damit souverän umzugehen. Ich würde von denen erwarten, dass sie nun diese Gesprächskanäle auch anstrengen und sich auch mit dem unbequemen Herrn Melnik an den Tisch setzen und die zum Teil ja sehr persönlichen Dissense, die es da gibt, dass sie die ausräumen. Aber was wir gesehen haben, ist, dass eben selbst der Bundespräsident diesen Melnik nicht empfängt, sondern ihn, ich sage jetzt mal, abspeist mit seinem ehemaligen Redenschreiber, der jetzt sein außenpolitischer Berater ist. Die haben sich an den Tisch gesetzt. Mhm. Und im Auswärtigen Amt, da gibt es zurzeit offenkundig zum Botschafter dieses wichtigen, bedrängten Landes keine Gesprächsräte, weil Melnik nun auch neben Steinmeier auch nicht nur den außenpolitischen Berater des Bundeskanzlers Plötner, sondern auch den Staatssekretär im Auswärtigen Amt Michaelis angegriffen hat als Teile eines sozialdemokratischen Spinnennetzes, das da seine Russland-Beziehungen pflege oder jedenfalls da gefangen sei und deswegen die Ukraine nicht angemessen unterstütze. Das ist ein schwerer Vorwurf, aber ich glaube, den muss die Bundesregierung nun mal besprechen. Da müssen die das Gespräch auch mit diesem unbequemen Botschafter suchen.
Ich versuche es nochmal in meinen Worten zusammenzufassen, Stefan. Das heißt, auf diplomatischer Ebene, wenn man eben jetzt nicht so souverän ist in dem Sinne, wie du es gerade erklärt hast, wird man dann selbst irgendwann befangen oder gebremst in dem, was man eigentlich vielleicht entweder gerne tun würde oder doch auch einfach tun könnte?
Naja, man ist jedenfalls begrenzt und zwar unangemessen begrenzt in seinen politischen Handlungsmöglichkeiten. Und das ist das, was ich eben geschildert habe, dass ich da auf der deutschen Seite Akteure erlebt habe, die in einer wirklich höchst persönlich angegriffenen Weise darauf reagieren. Also die sozusagen nicht mehr abstrahieren können zwischen einem persönlichen Angriff von Melnik und ihrem Amt, das sie ausfüllen und das sie zu bestimmten Reaktionen, zu bestimmten politischen Handlungsfähigkeiten und Gesprächen eben verpflichtet. Und ich glaube, das geht in so einer Situation nicht, dass man sich da auf so eine hochpersönliche Ebene ziehen lässt, auch wenn man sagt, also das, was der Melnik da macht, finden wir undiplomatisch und wir fühlen uns ungerecht behandelt von dem. Es ist dann an der deutschen Seite zurzeit, das auszuräumen.
Diese Situation, die gibt es immer wieder und sie werden auch bei uns in der Redaktion, in der großen Redaktion diskutiert. Wie geht man um mit Zitaten, die zum Beispiel Rassismen reproduzieren oder homophobe und transfeindliche Aussagen oder Antisemitismus? Im konkreten Fall geht es um den russischen Außenminister Sergei Lavrov. Der hat mit einem Nazi-Vergleich in Bezug auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für viel Empörung gesorgt. Und ich merke selbst gerade, jetzt an dieser Stelle, dass ich überlege, ob ich dieses Zitat wortwörtlich wiedergebe, weil ich ja eigentlich will, dass alle wissen, worum es geht. Oder ob ich, wenn ich es zitiere, damit nicht genau das mache, was ich eigentlich gar nicht will, nämlich Antisemitismus reproduzieren. Und da sind wir auch schon mittendrin im Thema und in der Diskussion, in die ich jetzt einsteige, zusammen mit Marco Bertolaso. Das ist der Chef der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion. Marco, du hast ja selbst auch erst gezögert, als wir vorhin telefoniert haben und ich gefragt habe, können wir vielleicht mal sprechen drüber im Podcast, weil du gesagt hast, also das ist unheimlich schwierig, weil man so viel abwägen muss. Was ist denn schwierig? Was muss man denn alles abwägen?
Also heute Morgen, du warst ja mit dabei, 9.30 Uhr in unserer Runde und auch als wir kurz telefoniert haben.
Das ist die große Schalte, die wir hier
ganz
immer
genau,
haben.
Wir machen das morgens immer so, dass die Nachrichten fangen an und sagen, was so los ist in der Welt und dann wird daran abdiskutiert, was wir so vorhaben. Und wir kommen eben auch in Diskussionen, so war das heute Morgen auch, wo wir nicht nur über so Tagesordnungspunkte und Abläufe reden, sondern inhaltlich. Das ist die große Stärke dieser Konferenzen. Das ist aus meiner Sicht auch die große Stärke des Deutschlandfunks. Aber Klammer und Werbung wieder zu. Und heute Morgen ging es eben auch um diese Lavrov-Äußerung. Die ist ja nicht von heute, sondern schon ein bisschen älter. Und meine Kollegin Annette Meisters hat berichtet, wie wir uns da schwer getan haben in den Nachrichten. Und da ging es darum. Und ich habe innerlich, bevor ich mich dann auch zu Wort gemeldet habe, gestöhnt ein wenig. Ich weiß nicht, ob ich dir das erklären kann. Also erstmal ist es so, dass ein Interview von Lavrov, das ich schon mal nicht gesehen habe, das ist ein italienischer Fernsehsender. Ich habe das im Internet nicht gefunden bisher. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Problem, ich kann das Original, um das da geht, gar nicht überprüfen. Das ist oft der Fall übrigens. Wir wollen ja ein bisschen grundsätzlich hier werden, nicht nur über den Lavrov reden. Dann passiert Folgendes, dass ein Schnipsel über die Nachrichtenagenturen per Eilmeldung überall hinkommt und alle stürzen sich darauf. Und man muss sicherlich auch davon ausgehen, dass sich der Lavrov in diesem Fall ja auch was da dabei gedacht hat. Und dann hast du eine Situation, wo wirklich ganz massive Dinge in der Welt sind. Das ist praktisch so eine Art, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber so ein rhetorischer Atomkrieg, Nazi-Vergleich und dann Antisemitismus. Mhm. Und das sind ganz harte Sachen, sind in der Welt. Und da ist es dann total schwer für das kleine Pflänzchen der Information noch Licht und Wasser und überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen, weil in so einer Auseinandersetzung alles plattgetreten wird. Wenn du mich jetzt fragst, ich habe das Gefühl, dass wir im Augenblick, was total verständlich ist, alle sehr emotional sind. Wir haben gestern, glaube ich, auch in eurem Podcast gesprochen, über den offenen Brief von Alice Schwarzer und anderen. Das ist auch so ein Ding, was so hoch geht. Und ich habe manchmal das Gefühl, und deshalb war ich heute Morgen auch ein bisschen genervt, ja, dass ganz viele Leute nur noch das Gefühl suchen, moralisch auf der richtigen Seite zu sein und dass es ihnen aber um die Inhalte und die Abwägung gar nicht mehr so geht. Und das ist für Nachrichtenleute, die eher so auf Rationales, Abwägen und Vergleichen gepolt sind, einfach immer eine schlechte Lage.
Ich komme trotzdem noch mal auf das, was Lavrov gesagt hat, zurück. Das ist ja immer die Schwierigkeit. Also man kann einerseits ja nicht darüber berichten, gerade wenn man hier die Nachrichten im Deutschlandfunk macht. Andererseits reproduzieren wir Medien ja eben dann mit diesem Tat Antisemitismus, bedienen damit vielleicht auch auf eine gewisse Art so eine russische Propagandamaschine, auch wenn wir das natürlich überhaupt nicht wollen. Also diese zentrale Frage, die ja bleibt, die uns ja jetzt nicht nur an diesem Punkt beschäftigt, ist ja, also wie geht man mit so einem Zitat um? Wie habt ihr es gemacht?
Also wir haben darüber berichtet, aber wir haben es nicht so hoch gehängt. Und wir haben einfach, wie soll ich sagen, uns der Tatsache gestellt, dass auch Aussagen in der Welt sind und dass Aussagen auch diskutiert werden. Man kann da nicht einfach so darüber hinweggehen. Vielleicht darf ich mal erwähnen, dass die Europäische Kommission in einer Erklärung gesagt hat, man solle darüber nicht berichten, auch über andere Aspekte russischer Propaganda. Aber die haben das ganz bewusst nochmal auf dieses Lavrov-Interview im italienischen Fernsehen gesagt. Das ist politisch schon mal bedenklich, weil du dir vorstellen kannst, dass Menschen natürlich ein bisschen nervös werden, wenn irgendwelche politischen Führungen sagen, worüber du berichten kannst oder nicht. Auch wenn das im Einzelfall vielleicht mal ganz okay ist, ist das von der Struktur her hochproblematisch. Ja, und dass man sich in Moskau natürlich darüber freut, wenn so eine Presseerklärung der Europäischen Kommission kommt, das ist eh klar. Das ist aber nicht nur politisch schwierig unter Demokratiegesichtspunkten. Das ist auch in der Sache irgendwie so ein Medienbild, was überholt ist. Früher war das ja so, oder sagen wir mal im 20. Jahrhundert, man ist davon ausgegangen, da gibt es Redaktionen, da hat man den Begriff der Gatekeeper erfunden, das heißt, die haben das Tor, machen es auf für Infos oder eben auch nicht und die bestimmen dann, was in die Welt kommt. Und was die nicht in die Welt senden, das gibt es auch nicht. Das ist aber heute nicht so, sondern alles ist ja in der Welt, im Internet, in den sozialen Medien und wir als eine Nachrichtenredaktion müssen uns nicht mehr in erster Linie nur die Frage stellen, worüber berichten wir oder nicht, sondern wir müssen auch wissen, dass Dinge, die wir weglassen, trotzdem in der Welt sind und wenn wir die nicht aufgreifen, vielleicht Gegenstimmen dazu bringen, Einordnung und so weiter, dass wir dann möglicherweise einen größeren Fehler machen, als wenn wir das Thema, also dass das Weglassen das Thema ein größerer Fehler sein kann, als das Ansprechen. Das haben wir zum Beispiel in der Trump-Zeit, in der Brexit-Zeit von links nach rechts, von oben nach unten durchdekliniert und so die richtig gute Antwort, die gibt es noch nicht. Es gab mal einen Ansatz vom amerikanischen Wissenschaftler, der heißt George Lakoff. Ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben vor unserem Gespräch, weil der Name mir nicht immer so präsent ist. Der ist so ein Kognitionswissenschaftler und der hat das Wahrheitssandwich erfunden. Weißt du, was das ist? Soll ich das mal kurz sagen, was
ja,
das
bitte?
Ist?
Also irgendwas muss ja dazwischen liegen.
Ganz
ne?
Genau. Und das Wahrheitssandwich soll ein Umgang sein mit Fake News. Also du sollst praktisch nicht sagen, einfach nur so, Trump hat gesagt, das und das ist wahr. Ja. Und dann, die Demokraten sind anderer Meinung, sondern du sollst vorne direkt mal sagen, nee, das stimmt nicht, was der da gesagt hat. Und dann nochmal sagen, er hat das aber dann und dann gesagt. Und im dritten Schritt, also unten das Sandwich, sollst du dann nochmal bekräftigen, aber das stimmt ja nicht. So mit bestimmten Aussagen kann man da ganz gut mit umgehen. Also wenn es da beispielsweise um Zahlenangaben geht. Also Trump hat gesagt, demokratische Wähler sind mehr arbeitslos. Dann kannst du sagen, im Liedsatz, dem ersten Satz, hat wahrheitswidrig behauptet und dann dröselst du das so auf. Aber was machst du mit so einem wabernden Ding, was der Lavrov da aus der Kiste geholt hat? Das ist eine Idee oder so ein Ding, was ein Nazi-Kriegsverbrecher Hans Frank 1946 bei den Nürnberger Prozessen mal lanciert haben soll. Der ist übrigens nach den Verbrechen, nach den Prozessen auch verurteilt worden und hingerichtet worden, dieser Hans Frank. Und der hat gesagt, ja, der Hitler, der hatte doch selbst einen jüdischen Großvater. Und sollen wir jetzt in einer Nachrichtenmeldung da wirklich in diese Untiefen, in diesen Morast reingehen und was für eine Büchse der Pandora öffnen wir da? Also bei solchen Sachen, die ganz kalkulierte, aber auch schwierige Dinge ansprechen, das übersteigt das, was wir wollen, aber auch das, was wir in der 10-minütigen Nachrichtensendung können. Und deshalb haben wir da ein Riesendilemma.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, so ungefähr zumindest, ne, wie Nachrichten funktionieren. Also wissen wir ja, die funktionieren anders als Moderation oder als das, was wir hier gerade machen, als Gespräch. Die liefern Fakten, sie geben unterschiedliche Perspektiven wieder, sie ordnen ein. Wie wichtig ist es denn dann jetzt in diesem Fall, also Lavrov, dass man noch mehr Kontext liefert? Kann man das dann in der Nachricht, die im Radio läuft, die eine begrenzte Zeit hat? Also dass man zum Beispiel weiß, dass der italienische Fernsehsender, in dem dieses Interview gelaufen ist, zur Mediaset-Gruppe von Silvio Berlusconi gehört. Oder dass der Moderator den Lavrov eigentlich mehr oder weniger hat laufen lassen.
Ja, also an sich finde ich das immer wichtig. Das ist der erste Punkt. Jetzt kommt aber ein kleines Aber. Einordnung oder Kontext, hast du gesagt, das ist, wird im Augenblick viel gefordert, finde ich auch. Aber man muss wissen, dass das auch hochproblematisch sein kann. Das kann ja auch eine Waffe werden, weil man zu allen möglichen Dingen, über die man berichtet, Einordnung geben kann, die da wieder einen Spin erzeugen. Ne? Das passiert eben auch oft. Und daran machen sich in vielen Ländern auch Diskussionen fest, also die Diskussion zum Beispiel über die BBC in Großbritannien oder auch über CNN und die Medien in den USA, die haben mit sowas zu tun, dass Journalisten vorgeworfen wird, bei ihren Einordnungen nicht, sagen wir mal, korrekt zu sein. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt mal auf den Lavrov gucken, Berlusconi zum Beispiel. Ja, der Sender gehört dem Berlusconi, aber würde ich jetzt mal dagegen sagen, Berlusconi hat es anders als als Gerhard Schröder geschafft, sich von Putin zu distanzieren. Also hat der da ein Motiv? Ist das die richtige Piste, die wir geben können? Weiß ich nicht so genau. Ich habe heute Morgen ja erzählt, dass in Italien eine ganz andere Diskussion läuft. Das muss man ja auch immer sehen, dass jedes Land so seine eigenen Umgebung hat für so ein Ereignis. In Italien hat es rund um den Tag der Befreiung am 25. April eine Diskussion gegeben, ob man die Ukrainer, die sich jetzt verteidigen, auf eine Ebene mit den italienischen Partisanen aus der Zeit von Mussolini und Hitler setzen kann. Und da gab es einige, die meinten, nee, das kann man nicht, weil die Ukrainer, zum Teil sind das auch nationalkonservative Leute, die stehen für andere Werte als und so weiter. Ja, und so ist das eben in Italien. Man muss auch sehen, dass unsere Medien es ja auch oft schaffen, Leuten so bestimmte Verläufe zu geben. Mir fiel ein, als ich mich jetzt hier so gedanklich ein bisschen eingeswingt habe auf unser Gespräch, dass wir ja im Augenblick in Myanmar, dem früheren Birma, die Aung San Suu Kyi haben, Friedensnobelpreisträgerin, de facto Ministerpräsidentin war sie eine Weile lang. So, jetzt sitzt sie wieder ein und ist eine Freiheitsikone. Das war sie auch vor 20 Jahren schon mal, als sie einsaß und den Nobelpreis bekommen hat. Dazwischen war sie politisch mächtig. Und da hat sie Dinge getan, die den Leuten auch nicht gefallen hat. Sie ist vorgegangen mit der Armee gegen die Rohingya, eine Minderheit in dem Land. Und da war die Frau schon fast wieder verpönt. Wir hatten einen Gaddafi, der Revolutionsführer war, dann war er Diktator, dann war er wieder hoffähig und so weiter. So, und jetzt ist er gestorben vor vielen Jahren als Diktator wieder. Wir müssen immer auch wissen, wenn wir sowas machen, wie die Konjunkturen laufen und dass die Bewertungen von Gesellschaften sich oft auch unfair und oft auch sehr nach eigenartigen Regeln immer wieder ändern. Und von all dem sollten sich Nachrichtenredaktionen eigentlich fernhalten. Und wir würden ganz gerne zum Beispiel jetzt auch bei der Ukraine den Blick drauf werfen, was passiert da, was sind Verbrechen, was sind nicht Verbrechen, wer ist der Aggressor, die Sachen sind relativ klar, wie ist der Frontverlauf, wie entwickeln sich die Dinge, wo gibt es Verhandlungsansätze, wie kann man zum Frieden kommen, was bedeutet das alles. Und diese ganzen Nebelkerzen, die würden wir gerne runterfahren. Und dann, siehe heute, morgen und anlass unseres Gesprächs, kommt da so ein Lavrov um die Ecke mit so einem Ding, ja, und dann kannst du da nicht vorbei. Und man hat im Grunde, es gab ja früher mal diesen Spruch, Journalisten seien Agenten der Aufklärung. Also wir würden was bei, da hat man das Gefühl, da bist du wieder so wie Sisyphos, der den Stein hochrollt und schon purzelt er wieder auf den Boden.
Genau. Marco, dann danke für deine Gedanken, wie die Auseinandersetzung bei euch läuft oder eben auch dann bei dir und fürs Erklären.
Und ich danke für die Gelegenheit, darüber zu sprechen.
Gerne. Danke bei dieser Gelegenheit, dass Sie zugehört haben, auch heute. Ich verabschiede mich erstmal. Heute ist der 3. Mai und wir können uns morgen schon wieder hören. Sonja Meschkat, mein Name. Bis bald. Tschüss.